Austrian Voices, der Podcast für alle Auslandsösterreicherinnen und Österreicher.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Austrian Voices im neuen Jahr 2024. Mein Name ist Klaus Kitzmüller. Zum Start dieser neuen Staffel kommt ein Gast zu uns, der quasi in vielfacher Hinsicht Auslandsösterreicher ist. Denn Fabian Hilpert ist im wahrsten Sinne des Wortes ein digitaler Nomade. Warum und wie es dazu kam, das erzählt Ihnen jetzt in Kurzform meine Kollegin Sabrina Gander.
Fabian Hilpert ist in Wien zusammen mit 5 Geschwistern aufgewachsen. Er hat verschiedene Wohnsitze, lebt aber aktuell über 2 bis 3 Monate im Jahr in Dubai, das somit zurzeit sein Hauptwohnsitz ist, wo er auch Steuern zahlt. Er lebt zu 98% im Hotel, was mittlerweile neben dem Online-Marketing auch so etwas wie sein Hauptjob ist. Zu reisen hat Fabian mit 18 Jahren und im Zelt vor allem in Skandinavien und Schottland begonnen und ist nun seit 18 Jahren ein leidenschaftlicher Vielreisender. Vor etwa 12 Jahren gründete er seine Online-Werbeagentur Touch2Media, die es ihm ermöglichte, mit seinem Laptop zu arbeiten, während er reist. Dadurch kann er kontinuierlich auf der ganzen Welt unterwegs sein, ohne vorher Geld dafür ansparen zu müssen. Zusätzlich zu seinem Auslandszivildienst in Riga, Moskau und Shanghai absolvierte Fabian ein Studium im Bereich Environmental Engineering in Wien, Moskau und Peking und trägt den Titel eines Diplom-Ingenieurs. Heute leitet er mit seinem Team auch die Plattform business2travel.com, auf der er anderen digitalen Nomaden zeigt, wie man als Dauerreisender optimiert reist, in Hotels lebt und dabei arbeitet.
Lieber Fabian, herzlich willkommen bei Austrian Voices.
Danke sehr.
Ich weiß es jetzt gar nicht tatsächlich, von wo du dich meldest, weil du springst ja qua Berufsbezeichnung als Digital Nomad durch die Gegend.
Ja, ich bin jetzt zufällig ganz kurz mal in Wien wieder, komme gerade aus Belgrad und fliege dann am Freitag nach Istanbul weiter.
Okay, ja, dazu kommen wir jetzt sofort. Du hast ja sogar in deinem Adressabbinder den Begriff Digital Nomad stehen. Mhm. Was macht ein Digital Nomad, wenn er diesen Begriff als Berufsbezeichnung gewählt hat?
Also vielleicht mal zu dem Begriff an sich. Das wissen ja sehr wenige eigentlich. Der Begriff kommt eigentlich von einem Buch. Von einem Buch, das Tsubio Makimoto geschrieben hat, einen japanischen Ingenieur, 1997. Und dieses Buch hat geheißen Digital Nomad. Und es war tatsächlich so, dass der gesehen hat damals, das war ein japanischer Ingenieur bei Hitachi, dass alles viel kleiner wird in der Technik. Und er hat sich dann gedacht, man kann dann in Zukunft sicherlich auch nicht nur vom Büro arbeiten, sondern auch von verschiedensten Plätzen auf der Welt. Er hat dann in diesem Buch, was sehr interessant ist, leider sehr vergriffen, beschrieben, wie eine Welt aussehen könnte, wenn jeder von dort arbeitet, wo er will. Und daraus ist dann noch nichts entstanden, weil dieser Begriff, oder hat überhaupt noch niemand gekannt, das Buch auch nicht. Aber irgendwann kam dann so eine Phase, wo vor allem amerikanische Autoren ein bisschen auf dieses Lifehacking aufgesprungen sind. Ein Klassiker war hier, und das war auch ein bisschen so die Bibel, wo ich angefangen habe, oder einige damals, das auszuprobieren. Das war die 4-Stunden-Woche von Timothy Ferris. Einige kennen das Buch, es war auch bei uns sehr bekannt. Und da ging es halt darum, man kann ein Business oder seine Arbeit komplett vom Laptop aus von unterwegs machen und dadurch dann viel mehr reisen. Also damals ging es tatsächlich um das Reisen. Das hat mich dann natürlich sehr inspiriert auch. Ich bin damals schon sehr gerne gereist, meistens mit dem Zelt. Ich hatte nicht viel Geld, habe damals in so Foren geschaut, wo man gratis reisen kann. Die haben gesagt, ja, nach Skandinavien, da gibt es das Jedermannsrecht. Hat niemand geschrieben, dass es dort nur regnet natürlich. Aber irgendwo hat es mir dann gefallen. Ich habe das weitergemacht, bin dann zu diesem Minimalismus gekommen, Ultralight Hiking. Und habe dann tatsächlich mir überlegt, wie kann ich denn von unterwegs aus arbeiten? Und damals gab es dann diese Netbooks. Da habe ich mir dann eins gekauft. Die waren dann so erschwingliche kleine Notebooks. Manche können sich erinnern. Und ja, also könnte jetzt meine Geschichte fortführen, aber um die Frage zu beantworten, also mich hat dieses Reisefieber noch nicht losgelassen. Es gibt noch viel zu entdecken. Heute schaut diese Welt des Online-Arbeitens, wie wir sie ja kennen, also wie wir alle wissen, anders aus. Und so mache ich das eigentlich noch immer. Natürlich, da ich das schon so lange mache, hat sich meine Arbeit sehr verändert, erstens. Und zweitens bin ich tatsächlich jetzt schon irgendwie so einer geworden, den man dann wirklich fragt, was das eigentlich ist. Also ich bin ja nicht zum ersten Mal in einem Interview, aber ich erzähle da immer sehr gerne darüber und deswegen freue ich mich auch, hier eingeladen zu sein.
Ja, das war schon mal eine sehr schöne Einleitung zu dieser Begrifflichkeit. Jetzt ist es ja weitgehend bekannt, dass es so mittlerweile eine Community gibt an Digitalnomaden. Auch wir arbeiten, also gerade die Kommunikationsbranche ist es ja mittlerweile gewohnt, mit Freelancern zu arbeiten, die irgendwo auf der Welt sitzen. Ist ja im Übrigen nicht ganz was Neues, gab sogar auch schon, glaube ich, vor diesem Buch. Aber jetzt diese wirklich Reisenden, also nicht nur von Ferne zuarbeitenden, sondern Reisenden Fachkräfte, die haben sich jetzt zu einer Community entwickelt. Und was ich aber jetzt interessant fand, ist, dass du ja als zweites Geschäft oder wie auch immer eben auch ein Businessmodell schon daraus gemacht hast, diese Community an Digitalnomaden zu beraten. Erzähl uns mal, was diese Beratung beinhaltet, wie groß dieser Need da ist, was man als Berater von Digital Nomads so macht.
Also, das hat sich eigentlich, das muss ich ganz ehrlich sagen, nicht absichtlich entwickelt. Also ich habe natürlich dann, wie ich dann online gearbeitet habe, ich habe dann eine Werbeagentur gehabt, habe ich dann auch immer mehr im Hotel gelebt. Das heißt, das ist dann irgendwie, ich habe das auch immer in Social Media gepostet, bin damals sehr viel mit der Kamera gereist, habe schöne Fotos gemacht. Die Leute haben mich dann irgendwann gefragt, wie schaffst du das, dass du immer reist und dabei arbeitest? Und dann ging es tatsächlich irgendwann mal in zwei Richtungen. Das eine war, dass mich tatsächlich Firmen gefragt haben, das war dann kurz vor der Corona-Krise und auch jetzt vor allem danach, wie kann man denn das, wie kann man das in der Firma umsetzen? Weil für viele Firmen hat das natürlich einen massiven Vorteil, weil man vor allem nicht mehr Büroräumlichkeiten braucht und die Leute sind sehr glücklich und reisen. Beim Arbeiten quasi, also auch für Firmen hat das einen großen Vorteil und da habe ich dann begonnen, Firmen zu beraten, wie man das umsetzen kann. Also das Erste, was gekommen ist, das Zweite waren dann tatsächlich auch Regierungen. Ich habe dann zum Beispiel die belarussische, weißrussische Regierung über die österreichische Botschaft dann in Minsk damals, also 2019, glaube ich, beraten, wie sie denn digitale Nomaden anziehen kann, die Regierung, und was man da für Infrastruktur braucht und so weiter. Coworking Spaces, Co-Living Places und auch Reglementierungen, gesetzliche Reglementierungen, dass die dann dort auch arbeiten können, weil diese Zielgruppe natürlich sehr interessant ist, auch für Länder, die gerade vielleicht aufstrebend sind und gerne solche Digital Experts dann auch im Land haben wollen. Das ist dann der zweite Punkt, also Beratung von Regierungen. Und dann kam natürlich immer mehr dieser Lifestyle dazu, wo es dann vor allem bei mir darum ging, optimiert zu reisen und dann vor allem auch im Hotel zu leben und dann auch so günstig wie möglich im Hotel zu leben oder auch gratis im Hotel zu leben, beziehungsweise auch gratis zu reisen. Und vor allem auch gratis zu fliegen. Ich habe das dann gepostet in den Social Media. Dann haben mich Freunde, Familie gefragt. Denen habe ich natürlich das noch gratis gegeben, diese Auskünfte. Und irgendwann haben mich fremde Leute gefragt. Und ich habe gesagt, naja gut, dann verlange ich ein bisschen was, wenn ich dir das zeige. Und das waren dann damals so 350 Euro. Das hat so 2018 begonnen. Und jetzt haben wir ein ganzes Programm, das heißt Living in Hotels. Und das ist ein Programm, wo man, das kostet zwischen 1.500 und 2.500 Euro. Und da lernt man dann wirklich, wie man diese ganzen Hotelprogramme so benutzt, dass man tatsächlich mit dem Vorteil eben ortsunabhängig zu sein, fast gratis reisen kann. Das ist die Idee dahinter, das hat sich entwickelt eigentlich.
Klingt jetzt sehr spannend und du wirst uns ja auch jetzt nicht verraten, wenn du dafür 2000 Euro kriegst pro Person. Aber so im Kern, vielleicht kannst du doch ein bisschen plaudern. Wie geht es überhaupt, dass ein digitaler Nomade in 4- oder 5-Sterne-Hotels residiert, ohne dafür zu zahlen oder mit nur sehr wenig Geld? Welche Leistungen erbringst du da für das Hotel oder die Hotelgruppe oder wie auch immer?
Also im Endeffekt ist es so, dass man muss das so verstehen. Diese Hotelprogramme sind nicht dafür ausgelegt, dass jemand permanent reist und permanent die Möglichkeit im Hotel zu nächtigen. Das heißt, man bekommt den höchsten Status, die höchste Statusstufe in so einem Hotelprogramm, zum Beispiel bei Hilton, schon nach 60 Nächten. Man kann aber auch, wenn man den Zugriff auf global alle Kreditkarten hat, was man als digitaler Nomade ziemlich leicht schaffen kann, dann sich auch über Kreditkarten diesen Status holen. Wenn man dann einen höchsten Status hat, dann bekommt man Freinächte als Belohnung dafür, beziehungsweise auch sehr viele Punkte, Bonuspunkte und spezielle Aktionen, die einem dazu dann verhelfen, gratis in diesen Hotelketten zu schlafen. So, das normalerweise ist es gedacht, wenn man so 60 Nächte sagt, das ist für eine normale Person schon relativ schwierig, dass man maximal in einem von diesen Hotelprogrammen höchsten Status haben kann. Jetzt ist es aber so, wenn man das gut kombiniert und dann auch noch regionale Aktionen nutzt, das heißt, die Freiheit hat, nicht nur immer reisen zu können, sondern auch überall hinreisen zu können, dass man dann tatsächlich auch regionale Aktionen mitnehmen kann und dann tatsächlich in ganz vielen Hotelprogrammen höchsten Status haben kann. Das heißt dann dadurch, wenn man dann noch ein bisschen flexibler ist, tatsächlich eigentlich das ganze Jahr gratis im Hotel schlafen kann. Aber wenn man natürlich dann irgendwelche Präferenzen hat, verschiedenste oder spezielle Hotels, da muss man ein bisschen Geld dafür zahlen, bekommt dann aber enorme Benefits wie Suite Upgrades, gratis Essen und so weiter und so fort, das dann alles inkludiert. Und ich zum Beispiel habe in jeder globalen Hotelkette Elite-Status und das zeige ich halt einfach, wie man das erreichen kann im Endeffekt.
Okay, sehr spannend. Danke schon mal für den Impuls, für den einen oder anderen. Es gibt ja mittlerweile durchaus auch Seniore, Traveler, das mehr oder weniger toujours machen. Natürlich nicht unbedingt verbunden mit harter Arbeit, sondern eher leisure-orientiert. Aber die gibt's, glaube ich, auch mehr und mehr. Nicht? Kommen dir solche Menschen auch unter auf deinen vielen
ja, klar.
Stationen?
Also die Zielgruppe reicht von 16-Jährigen bis 90-Jährige. Also diese Gruppe der digitalen Nomaden, oder auch, das sind dann ja natürlich nur Traveler, wie du schon gesagt hast, Leisure Traveler. Aber diese Gruppe allgemein ist extrem heterogen. Das heißt, es gibt Leute, die sind einfach Freelancer in den verschiedensten Bereichen oder auch Unternehmer. Und natürlich sind da auch sehr viele Leute dabei, die vielleicht ein bisschen nebenbei arbeiten, vielleicht in der Pension arbeiten. Sind ja heute sehr viele Leute fit noch in der Pension, beginnen da erst zu reisen. Oder es gibt natürlich auch Leute in allen Altersgruppen, die nur reisen. Es gibt viele Leute, die sind haben schon geerbt. Es gibt Leute, die sind Privatiers, die haben gut investiert, verschiedenste Sachen und so weiter. Also es gibt wirklich das ganze Spektrum, ist in dieser Community und auch bei mir in den Programmen.
Mhm. Und Nationalitäten, gibt es da auch so ein Querbeet oder spricht deine Erfahrung dafür, dass gewisse Nationen häufiger vertreten sind als andere? Und vor allem, wie viele Österreicher oder Österreicherinnen triffst du denn so im Schnitt unterwegs?
Also man trifft sich ja gar nicht so oft unterwegs. Diese ganze Community ist enorm vernetzt. Das heißt, man hat eigentlich so permanent das Gefühl, man ist eh zusammen, aber ist dann eigentlich eher im Online-Bereich zusammen. Und dass man sich mal physisch trifft, kommt eigentlich gar nicht so oft vor. Bei mir jetzt, weil ich eher auf abgefahrene Orte reise im Moment. Aber es gibt natürlich Spots, wo man sich dann ganz oft trifft. Es sind so viele digitale Nomaden, die kann man dann gar nicht alle treffen. Im Endeffekt haben wir ja auch Studien gemacht. Das ist so ein Nebenhobby von mir. Ich habe meine Masterarbeit damals gemacht zum Thema CO2-Footprint von digitalen Nomaden und habe da auch ein Literature Review gemacht, was sehr umfangreich ist. Und wir bieten auch Umfragen für Online-Communities an im Bereich digitales Nomadentum. Deswegen kann ich dir da genaue Zahlen sogar sagen, die wir herausgefunden haben. Also es gibt in etwa so 35 Millionen digitale Nomaden und fast die Hälfte davon sind Amerikaner. Die reisen aber nicht in andere Länder, sondern bleiben meistens in Amerika, also in den USA und reisen dort vielleicht mit dem Wohnmobil. Das hat sich das war ein großer Trend, vor allem in der Corona-Zeit. Ich biete meine Services vor allem für Österreicher, Schweizer und Deutsche an, weil meine Optimierungen auch sehr gut funktionieren, wenn man aus diesem Kulturkreis kommt, sagen wir mal so. Und dadurch ist diese Community extrem vernetzt. Die Österreicher sind da komplett verbunden mit den Deutschen, würde ich sagen. Also da machen die meisten keinen großen Unterschied. Es gibt sehr erfolgreiche österreichische digitale Nomaden, die ich persönlich auch gut kenne. Aber die reisen zusammen mit deutschen digitalen Nomaden. Das macht da überhaupt keinen Unterschied. Vielleicht ist auch so ein Punkt, dass digitale Nomaden eher so global leben, würde ich mal sagen. Und man sagt dann halt, vielleicht hat in den ersten 20, 30 Jahre seines Lebens hat man in Österreich oder in Deutschland verbracht und die nächsten Jahre will ich mal was anderes sehen. Und man fühlt sich oft als Global Citizen, sage ich jetzt mal. Aber natürlich, da man die gleiche Sprache spricht, verbindet man sich da. Also das sind dann Österreicher und Deutsche zusammen quasi. Und da gibt es Riesen-Communities. Muss man einfach nur in Facebook schauen, Facebook-Gruppen. Das ist ganz interessant.
Okay. Ein Thema, was zumindest für mich sofort auftaucht in dem gesamten Zusammenhang, ist das Thema Steuern. Wenn du das ganze Jahr unterwegs bist und dann an, keine Ahnung, 10 verschiedenen Orten auf der Welt arbeitest, wie versteuert man oder versteuert man überhaupt irgendwas? Einkommensteuer wäre wahrscheinlich das Hauptthema. Wie wird das gehandelt? Ist ja wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, auch ein Teil deiner Beratungsaktivität.
Also das ist nicht Teil meiner Beratungsaktivität, weil da gibt es nochmal ganz andere Experten, die sich darauf spezialisiert haben. Und meine, dass das Thema, die Themenbereiche sind schon so groß, dass ich mich tatsächlich jetzt im Moment mal auf die Hotels spezialisiert habe, beziehungsweise auch auf das Fliegen, weil das ein großes Thema auch ist natürlich. Und auch zusätzlich auf Equipment. Das ist das Nächste, was kommt. Da bin ich auch, dadurch, dass ich schon so lange reise, habe, das ist natürlich, wenn man ganz wenig mit hat, ein ganz wichtiges Thema. Was nimmt man mit? Ja, also man versucht dann die besten und leichtesten Sachen zu bekommen. Das geht dann schon in, das nimmt oft verrückte Auswüchse an, sage ich jetzt mal. Das ist meine Expertise. Das, was Steuern betrifft, ist eigentlich etwas, was eigentlich in all diesen Bereichen etwas ist, was sich digitale Nomaden mehr oder weniger aussuchen können. Du kannst dir den Wohnort mehr oder weniger aussuchen. Also man sucht sich dann den Ort aus, wo man quasi Steuern zahlt. Man sucht sich den Ort aus, wo man vielleicht gerne hinfahrt, um den Winter zu verbringen, den Sommer zu verbringen. Wo man seine Kinder zur Schule schickt. Da ist dann oft so, dass das, da gibt es auch ganz viele Konzepte. Und was die Steuern betrifft, ist es so, da haben wir auch bei einer Umfrage rausgefunden, das ist ganz interessant, es gibt sehr viele digitale Nomaden, die so wenig Geld verdienen, dass die tatsächlich in Deutschland oder Österreich weitergemeldet sind. Ein Großteil der digitalen Nomaden verdient tatsächlich weniger als 10.000 Euro. Und das, wir reden nur über deutsche und österreichische digitalen Nomaden. Weniger als 10.000 Euro im Jahr. Und arbeitet ganz wenig. Lebt in Ländern, wo man da gut leben kann. Das heißt, die sind unter der Freigrenze in Österreich. Die würden dann einfach in Österreich gemeldet bleiben oder in Deutschland. Und wenn es dann darum geht, viel Geld zu verdienen, dann zahlen die meisten digitalen Nomaden wenig bis 5% Steuern. Das kommt auch aus unseren Umfragen raus.
Das heißt aber, du musst halt dann deinen formellen Hauptwohnsitz oder Steuermittelpunkt, Welteinkommenssteuermittelpunkt in einem Land haben, das eben nicht oder gering Einkommen versteuert.
Genau, so ist es. Das heißt, natürlich sind hier, deswegen findet man so viele digitale Nomaden in Dubai.
Was ist dein Steuermittelpunkt, Lebensmittelpunkt
aktuell? Also bei mir ist das tatsächlich Dubai. Und für viele andere ist das, und das kann aber auch schnell wechseln. Ja, man kann ja heutzutage in kürzester Zeit einen neuen Wohnort gründen und dann einen anderen Steuermittelpunkt sich schaffen. Dann eine Firma hat man global extrem schnell gegründet. Die meisten digitalen Nomaden haben natürlich, die im Unternehmertum tätig sind. Also sind ja viele, wie gesagt, Freelancer, aber einige sind natürlich auch Unternehmer, die sind dann, die haben viele Firmen. Ne? Also das gehört hier sicherlich auch zu diesem Thema dazu, dieses Global Citizenship, dass man sich aussucht, welche Residences hat man, also sind nicht Lebensmittelpunkte, sondern Wohnsitze, plus wo zahlt man die Steuern, wo hat man die Firmen, wo hat man die Bankkonten und auch welche Passports hat man. Ja? Also in Deutschland, es gibt jetzt viele, die natürlich, in Deutschland wird dir das gelockert, wahrscheinlich auf jeden Fall, dass man zwei Pass oder mehrere Passports haben kann. Da haben schon viele digitale Nomaden, die ich kenne, Residences gegründet, wo sie dann, wenn es soweit ist, sich sofort die Passports natürlich holen können. Das heißt, die haben dann, gibt es genug Leute, die dann 5, 6 Passports gleich haben. Also all das gehört, dass
sie nicht Österreicher dazu sind.
Genau, bei uns ist das auf jeden Fall noch nicht so wirklich möglich.
Hast du mehr als eine Staatsbürgerschaft
ich
aktuell?
Nicht. Nein, ich bin Österreicher. Ja. Genau.
Okay, und hast du auch auf all deinen vielen Reisen und mit deinen Tätigkeiten, hast du da nie tatsächlich Probleme gehabt mit dem Faktum, dass du nur unter Anführungszeichen die eine österreichische Staatsbürgerschaft hast?
Also im Endeffekt ist das natürlich alles, also man muss sagen, da sind ein paar Leute dabei, die in dieser Community, die Community ist riesig, ja, wie gesagt, aber es gibt natürlich Leute, die bereiten sich auf alle Eventualitäten vor, so bin ich nicht. Und die österreichische Staatsbürgerschaft ist natürlich toll, bin auch froh, sehr dankbar natürlich in Österreich geboren zu sein. Und Probleme habe ich natürlich noch nie gehabt, so gut wie noch nie gehabt. Jedoch ist es natürlich so, dass man, wenn man zum Beispiel eine armenische Staatsbürgerschaft hat, auch visafrei nach China einreisen kann und mit einer russischen oder georgischen Staatsbürgerschaft dann in sehr viele Lateinamerika, jetzt vielleicht ist es ein bisschen anders, aber unter normalen Umständen, sagen wir mal so, in lateinamerikanische Länder. Das heißt, es ist tatsächlich so, dass dann einige die ganzen Vorteile dieser Staatsbürgerschaft dann für sich verwenden. Wie gesagt, ist nicht so mein Fokus. Also ich bin mit einer Staatsbürgerschaft eigentlich sehr zufrieden und habe mir auch noch nie so wirklich Gedanken darüber gemacht. Aber ich finde es sehr interessant, was es da alles gibt, sagen wir mal so.
Ist es nicht so, dass mit der zunehmenden Verbreitung einer Überzeugung, als Global Citizen zu leben, ohnehin die Identifikation mit der eigenen Staatsbürgerschaft oder mit dem eigenen Staat tendenziell schwindet?
Das würde ich definitiv sagen, ja. Also
auch unter Österreichern.
Absolut auch unter Österreichern. Ich meine, ich muss natürlich dazu sagen, bei Deutschen ist dieses Phänomen noch weiter verbreitet, meiner Meinung nach. Also die Österreicher fühlen sich ein bisschen mehr verbunden zum Heimatland. Das ist nur so ein persönlicher Eindruck. Aber man identifiziert sich dann einfach natürlich weniger durch das Land. Mehr durch das Land, was man gerade ausprobiert, durch die Reiseerfahrungen, die man hat, durch das Business, was man vielleicht macht. Man lässt sich auf andere Regionen ein. Also ich kenne viele digitale Nomaden, die dann wirklich 3, 4 Heimatorte haben. Das alles ist möglich, ja. Also bei mir persönlich ist es so, ich fühle mich natürlich als geborener Österreicher. Ich bin hier ja auch extrem dankbar, hier geboren zu sein. Habe auch meinen Lebensmittelpunkt sehr lange in Österreich gehabt. Ich habe ja hier studiert auch. Und bin aber dabei trotzdem extrem gereist. Also bin eigentlich immer unterwegs gewesen. Und im Endeffekt ist es so, dass ich mich trotzdem, also ich kenne, man kennt dann Österreich. Also wenn man reist und wieder zurückkommt, lernt man ja das eigene Land nochmal viel besser in dieser großen Welt kennen. Und es ist dann schon so, wenn man dann, für mich ist es halt dann so, man weiß, man kennt den Platz Österreichs irgendwie vielleicht besser und man ist dann reflektierter, aber so, das geht ein bisschen verloren, aber man sieht dann andere Aspekte des Landes, würde ich mal sagen, wo man herkommt. Was auch nett ist.
Okay. Kleine Detailfrage dazu. Gehst du in Österreich wählen? Wir haben gerade ein Superwahljahr, das bevorsteht.
Klar. Also, wenn ich zu einer.
Egal, wo du bist.
Ja, ja. Also, das habe ich mein Leben lang gemacht. Ja, ja.
Noch vielleicht zwei Fragen zum digitalen Nomadentum. Einmal, wenn man dir zuhört, dann gewinnt man schon den Eindruck, es gibt eigentlich heutzutage kaum mehr Grenzen für grenzenloses Arbeiten und damit verbundenes Reisen. Ist dem so? Oder wenn es sie gibt, wo sind denn aus deiner Sicht die Grenzen eines solchen Digital Nomads?
Also es gibt leider, oder es ist tatsächlich so, dass es natürlich leider für nicht alle Menschen diese Möglichkeit gibt, so global zu leben und zu arbeiten und zu reisen, wie wir das machen können. Viele wollen es. Also die eine Grenze ist mal natürlich die Staatsbürgerschaft und der Passport. Das ist mal schon eine ganz große Grenze. Ich lerne so viele Menschen kennen, denen erzähle ich, was ich mache, und die sagen, sie können das nicht machen wegen dem Passport. Ja klar. Das ist leider Gottes ist das so auf diesem Planeten. Also da gibt es keine Gleichheit. Das ist eine sehr große Ungleichheit sogar. Also man lernt natürlich durch diese Reisen diese Ungleichheiten auf diesem Planeten auf erschreckende Weise kennen. Ja, und zusätzlich gibt es natürlich Sprachbarrieren. Der große Vorteil, den viele digitale Nomaden haben, die wir auch untersucht haben, ist, dass die im deutschsprachigen Raum arbeiten können, der natürlich sehr kaufkraftstark ist und dann mit diesem Geld quasi sehr effizient in Ländern leben können, die dann vielleicht eher nicht so kaufkraftstark sind. Also wenn man aus einem Land kommt, was eben aus einem Sprachkreis vielleicht auch kommt, ja, wenn das der Spanische ist, ist das einfach so vielleicht andere Sprachkreise, die nicht so kaufkraftstark sind, dann kann man vielleicht seine Arbeit auch nicht in diesem Bereich oder in diesem Land anbieten. Und dadurch kann man vielleicht, also da ist dann halt einfach das Einkommen und das Geld auch ein großer Grenzfaktor, wenn man das so sagen will.
Okay, ja. Also ich dachte bis jetzt immer, das diesbezüglich wirklich Entscheidende ist ein ausgezeichnetes Englisch, weil in vielen Bereichen und Branchen und Tätigkeitsfeldern ohnehin das meiste auf Englisch abläuft. Ist dem nicht so?
Es kommt komplett drauf an. Ja, also das Arbeitsspektrum digitalen Nomaden auch im deutschsprachigen Raum ist enorm. Es gibt unglaublich viele verschiedene Bereiche, wo man arbeiten kann. Das kann man gar nicht glauben. Aber natürlich, wenn man Dienstleistungen anbietet, ein Klassiker ist natürlich, wenn man schreibt, ja. Also nehmen wir den Blogschreiber zum Beispiel. Wenn der seine Dienstleistung auf Englisch anbietet, konkurriert er natürlich mit einer massiven Gruppe von Menschen. Wenn es aber darum geht, Blogartikeln in Deutsch anzubieten, dann ist das natürlich eine viel kleinere Gruppe, die da als Konkurrenz zur Verfügung steht. Und dann ist es natürlich so, dass dann der Preis steigt automatisch. Das gilt tatsächlich noch, sehr gutes Deutsch ist das sicherlich ein Faktor, um da nochmal deutlich ein höheres, sag ich mal, Gehalt zu bekommen. Aber auch vor allem nicht nur die Sprache, sondern das Kennen des Marktes. Das spielt eine sehr große Rolle. Das heißt, ich glaube schon, dass hier Sprache und die Herkunft, vielleicht auch die Erziehung und die Bildung eine sehr große Rolle spielt. Ob man hier, also das sind die Grenzen, die es hier gibt. Also keine physischen Ländergrenzen, sondern es sind schon Ländergrenzen, wenn es um den Passport geht, aber dann halt auch die Herkunft, ja, im Endeffekt und die Erziehung und all das, was ihr genau.
Jetzt eine ganz andere Frage, die deutlich jetzt ins Persönliche hineingeht. Aber auch da gibt es ja wahrscheinlich die Erfahrungen. Wie schaut denn das mit Beziehungen aus, also mit persönlichen Beziehungen? Wenn man alle paar Wochen oder Monate seinen Ort wechselt, ich nehme an, es gibt einige, die das auch als Paare zum Beispiel tun. Aber sonst, wie baut man, wenn man das will, Beziehungen eigentlich auf als Digitalnomade?
Also, das ist auch wieder sehr unterschiedlich.
Klar.
Im Endeffekt ist es so, viele lernen einen Partner beim Reisen kennen. Viele lernen einen Partner über die Community kennen. Und andere lernen einen Partner dann wieder oder beginnen zusammen als Partner diesen Lifestyle zu leben. In etwa 40% aller digitalen Nomaden, die wir untersucht haben, in mehrere Communities untersucht, reisen mit Partner. Aber nur sehr wenige, also so 11-20% reisen mit Kindern. Und ja, also so ist das. Es gibt viele Möglichkeiten. Ich persönlich habe eine Freundin und die reist mit mir meistens mit, wenn das Land nicht zu verrückt ist, sage ich jetzt mal so. Da ist man dann oft alleine unterwegs, sagen wir mal so. Oder es kommen irgendwelche anderen verrückten Freunde mit.
Okay, aber der Single-Anteil ist dementsprechend vergleichsweise hoch unter den digitalen Nomaden.
Ich weiß nicht, wie die Statistik in Österreich ist. Nehme an, die ist deutlich höher, ne, als 40%. Dann wäre das so, ja.
Okay. Themenswitch. Was sind nach 18 Jahren digitalem Nomadentum deine Lieblingsorte, deine Lieblingsländer auf dieser Welt, um digital zu leben und zu arbeiten?
Also diese Frage kommt sehr oft. Ich muss die Frage immer beantworten mit, das hängt sehr von demjenigen ab, der halt jetzt, also von dem Vorlieben und von den Präferenzen des Fragestellers ab. Für mich persönlich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, es geht ja bei diesen Ländern, die dann für digitale Nomaden in Frage kommen. Also die Faktoren sind immer von oben nach unten, sind Wetter tatsächlich. Das ist der Hauptfaktor, um einen Ort auszuwählen. Dann kommt also Lebenskosten. Und dann scheiden sich quasi die Geister. Entweder, also wenn man dann wirklich wenig Geld verdient, ist das überhaupt kein Thema. Wenn man viel Geld verdient, dann ist dann schon Steuern der nächste Punkt. Und diese Spots sind in jeglicher Hinsicht sehr interessant als digitaler Nomade, weil man da einfach auch Gleichgesinnte findet. Je nachdem, wo man sich halt, mit wem man sich vernetzen will. Ja, also in Dubai findet man natürlich eher die, sage ich jetzt mal, digitalen Nomaden, die im Unternehmertum tätig sind. Und nicht nur das. Also in Dubai findet man halt sehr viele Online-Unternehmer, was ich persönlich sehr interessant finde. Und auch sehr viele kreative Geister, die sich auch gerne vernetzen und interessante Sachen machen. Deswegen finde ich persönlich Dubai einen sehr interessanten Ort, um sich einfach auszutauschen. Und nicht nur als digitaler Nomade, sondern auch einfach als Unternehmer. Und Dubai ist es einfach unglaublich positiv und unglaublich international. Das finde ich einfach toll. Also ich wechsle da auch gern diese Orte. Meine Lieblingsorte im Moment ist das, und das ist vielleicht vor der Corona-Krise ein bisschen entstanden, mit der Corona-Krise gewachsen und jetzt vielleicht am Peak, vielleicht wird es bald was anderes, ist das tatsächlich Dubai. Also sind auch ganz, fast jeder, da kommt man auch ganz oft vorbei. Das ist ein schöner Ort, um einfach Zeit zu verbringen, Business zu machen und sich auszutauschen und sich inspirieren zu lassen. Dann gibt es natürlich andere Orte, die enorme kulturelle und auch landschaftliche Schönheit haben. Ein Ort, den ich persönlich sehr gern habe, ist einfach Japan. Letztes Jahr, das Jahr hat erst begonnen, bei der Kirschblüte dort unglaublich schön. Ja. Und die Kultur ist dort toll, also einfach ein Land zum Genießen, zum Seele baumeln lassen. Und man lernt dann auch kulturell ganz viele neue Sachen. Es ist nicht anstrengend. Dann gibt es aber Länder, die finde ich sehr interessant, um einfach die Welt besser zu verstehen. Natürlich gehört hier China dazu, gehört auch ein bisschen Russland dazu. kann man jetzt zwar hinreisen, aber ja, also es ist möglich, aber ich war jetzt lange nicht dort. Ich habe einige Reisen geplant gehabt und ich freue mich, wenn es dann wieder besser geht, sage ich jetzt mal. Da gehört sicher auch die USA dazu, gehört vielleicht Brasilien dazu und natürlich einige andere Länder, auch Indien gehört da dazu. Das sind immer Länder, da fährt man hin, da ist man immer unter ein bisschen unter Druck und angestrengt. Aber das kann ich auch stark empfehlen, mal dorthin zu fahren, um einfach zu lernen. Ja, und ein bisschen die Zukunft vielleicht sich anzusehen, zu verstehen. Und es sind auch Länder, die ich sehr gerne habe. Natürlich, dann gibt es sehr viele Karibikstaaten, die sehr schön sind. Oder auch asiatische Länder, südostasiatische Länder wie Thailand, Vietnam. Das sind auch einfach Länder, die sehr aufstrebend sind, landschaftlich schön sind, leicht zu bereisen sind und auch kulinarisch gut sind. Und wo auch, wo man ganz viele verschiedene Sachen machen kann. Könnt die Liste jetzt natürlich weiterführen.
Ja, ist klar, aber erstmal herzlichen Dank für diese kurze, übersichtliche Tour d'Horizon. Das finde ich schon spannend, aus welchen Beweggründen man da wohin geht, wenn man so sehr die Auswahl hat, quasi von seiner ganzen Ausrichtung und Lebenseinstellung her. Deshalb absolut spannend. Wenn man jetzt bist du in einem nahezu noch jugendlichen Alter, da ist es ja sehr wahrscheinlich, dass man die entsprechende Energie hat, um einen solchen Lebensstil über längere Zeit beizubehalten. Wie siehst du denn das für dich jetzt mal für die nähere oder auch fernere Zukunft? Kannst du dir vorstellen, so eine Art und Weise zu leben und zu arbeiten, dauerhaft beizubehalten, zu tun? Oder siehst du da schon auch Grenzen und wie schaut da die Planung eines digitalen Nomaden aus?
Also da das mit diesem Travel-Hacking, also heute muss man alles Hacking nennen, ja, also das, also mit diesem Hotel-Business, Hotelleben, Beratungs-Business natürlich jetzt ganz interessant ist und ich einfach diesen Job unglaublich liebe. Es ist einfach toll, im Hotel zu leben und damit Geld zu verdienen. Und zwar nicht so, dass ich an irgendwelche Hotelketten oder an irgendwelche Auftraggeber gebunden bin, sondern einfach machen kann, was ich will und meine Community findet das interessant. Da muss man unglaublich dankbar sein. Es war niemals vorstellbar für mich, dass das in irgendeiner Form mal Geld abwirft. Und da mir das jetzt so Spaß macht, wäre ich das jetzt einfach noch, ich sage auch immer den Leuten, die bei mir ins Programm kommen, 2 bis 3 Jahre auf jeden Fall machen. Was danach ist, weiß ich noch nicht. Aber dass Reisen nicht mehr Teil meines Lebens ist, kann ich mir heute nicht vorstellen. Jedoch weiß ich von anderen Leuten, die viel gereist sind, dass die dann einfach das Reisen aufgeben, sich eine Hütte kaufen und dort ein restliches Leben verbringen. Ich kann jetzt nicht ausschließen, dass das mit mir auch passiert. Heute noch nicht vorstellbar. Aber im Endeffekt werde ich sicherlich noch 2 bis 3 Jahre so intensiv weiterreisen. Ich will auch, so ein Ziel von mir ist, war immer schon, alle Länder der Welt zu bereisen. Bin jetzt so über die Hälfte drüber. Und das wird in diesen Jahren auch definitiv noch stattfinden. Und dann wird man sehen, ja, was dann passiert.
Ja, ich finde, das ist eine ziemlich klare und beeindruckende Zielsetzung. So viele Menschen wird es ja nicht geben, diese 200 plus, ich weiß nicht, wie viel Länder tatsächlich bereist und erlebt haben. Und du machst es ja auch, wenn ich das richtig sehe, so, dass das nicht Tages- oder Wochenetappen sind, sondern dass du dann auch in dem Land, in dem du bist, jeweils auch durchaus Zeit findest, um es bis zu einem gewissen Grad zu erleben und zu erkunden. Ja, das ist doch schon ein wunderbarer Schlussakkord für unseren Talk. Wir könnten natürlich wie oft viel länger über ein solches Thema plaudern. Aber ich finde, du hast uns jetzt einen wirklich guten Eindruck gegeben. Und das ist ja mit Sicherheit für einige unserer Hörerinnen und Hörer, egal aus welcher Perspektive betrachtet jetzt oder aus welcher Ecke der Welt, denn die sind ja auch verstreut über den Globus, interessant und spannend. Deshalb nochmals herzlichen Dank, lieber Fabian, und weiterhin viel Vergnügen bei deinen Unternehmungen. Und vielleicht komme ich auch nochmal auf dein Beratungsangebot zurück. bei mir geht's ja jetzt eher in die Seniore-Richtung des Reisens, aber das ist durchaus ein Thema. Mhm.
Ja, ich möchte mich auch bedanken für die Einladung. Das ist ein ganz toller Podcast. Ich habe auch reingehört, mir einige Folgen angehört und ich wünsche dir oder euch auch viel Erfolg bei dem Podcast, dass der auch noch wächst und viele interessante Österreicher interviewt werden.
Ja, da danke ich dir. Jetzt möchte ich doch noch eines anbringen in unserem Gespräch. Wir starten gerade auch eine kleine, wenn du so willst, Umfrage. Es handelt sich dabei mehr um die Sammlung von Ideen. Und das tun wir als politische Bewegung, als NEOS. Mhm. Wie du ja weißt, es gibt ein Superwahljahr in Österreich dieses Jahr 2024, unter anderem auch Nationalratswahlen. Wir wollen dazu einen ganz kleinen Beitrag auch leisten, zumindest mal innerhalb der liberalen Bewegung, indem wir Ideen sammeln aus aller Welt, mhm, zu politischen Prozessen, Gesetzen, Verordnungen oder auch nur Ideen, die unsere Auslandsösterreicherinnen und Auslandsösterreicher sammeln können, bewerten können und uns dann zukommen lassen. Darum bitten wir, mhm, damit wir vielleicht einen Ideenpool mal kriegen von Dingen, die in Österreich bis heute nicht am Tapet sind, aus welchen Gründen auch immer, die aber völlig überparteilich interessant sein könnten für die zukünftige Politik in unserem Land. Mhm. Deshalb natürlich gerne auch an dich als Multiplikator, also, in dieser Community der Aufruf, wir werden das auch noch auf unserer Website austrianvoices.com in Kürze veröffentlichen, hier völlig frei mal reinzuschauen und das eine oder andere, was einem auffällt, wo man sagt, das ist toll in diesem Land, das könnte auch in Österreich funktionieren.
Sehr gerne.
Zu schicken, zu senden, zu übermitteln.
Mhm. Send mir das einfach zu, ich kann das gern weiterleiten. Ich bin hier sehr gut vernetzt, ja, mit sehr vielen auch österreichischen digitalen Nomaden.
Das machen wir. So, in diesem Sinne nochmals vielen, vielen Dank und bis bald irgendwo auf dem Planeten.
Danke, ciao.
Dies, liebe Hörerinnen und Hörer, war die erste Folge von Austrian Voices im neuen Jahr 2024. Ich hoffe, sie hat Ihnen gefallen und freue mich über jegliche Art von Feedback. Heute und an dieser Stelle zur Erinnerung aber nochmals der Hinweis auf die große weltweite Ideensammlung von NEOS 10. Alle Details dazu finden Sie demnächst auf austrianvoices.com. Danke und bis zum nächsten Mal.